Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Meyer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Nach 11 Jahren hat der Schriftsteller Clemens Meyer jetzt wieder einen Roman veröffentlicht. Und der ist ein Ereignis, muss ich sagen. Das ist ein wuchtiges Buch. Über 1000 Seiten hat das. Es ist abenteuerlich, fantastisch, sehr komplex und anspruchsvoll. Aber dann auch wieder verspielt und schön albern. Es geht um die Verfilmung von Karl-May-Romanen in Jugoslawien. Es geht um die Kriege auf dem Balkan, um alte und neue Nazis aus Deutschland. Es geht um die Geschichte des Kinos und um die Bilder, die wir auf die Welt projizieren, in dem Roman Die Projektoren. Clemens Meyer ist gleich zu Gast hier in der Lesart. Wir reden jetzt hier über einen großen Roman, den neuen Roman von Clemens Meyer. Der Leipziger Schriftsteller hat 2006 seinen viel gefeierten Debütroman Als wir träumten veröffentlicht. 2013 folgte dann der Roman Im Stein und jetzt 11 Jahre später der dritte Roman Die Projektoren ist der Titel. Und die lange Zeit zwischen den Büchern zeigt schon, wie lange Clemens Meyer an seinen Romanen arbeitet, auch wenn er zwischendurch natürlich anderes macht, Erzählungen veröffentlicht, Drehbücher schreibt. 8 Jahre hat er an den Projektoren geschrieben und jetzt ist er hier im Studio. Clemens Meyer, seien Sie willkommen. Hallo.
Guten Morgen, hallo.
Also groß ist Ihr neuer Roman schon vom Umfang her, 1050 Seiten. Groß ist die stilistische Vielfalt, die Menge an Figuren, die Themen, auch der literarische Anspruch. Ich habe mich gefragt, gab es einen Moment bei der Arbeit an dem Buch, als Ihnen der Umfang, das Ausmaß des Projektes selbst unheimlich wurde?
Schwer zu sagen. Eigentlich nein. Also es gab einen Moment 2013, wo ich im Velebit-Gebirge wandern war mit meinem Freund und Kollegen Edo Popovic, der mich sehr inspiriert und beraten hat auch, wo ich plötzlich merkte, anhand von gewissen Geschehnissen, ach du großer Gott, auf was habe ich mich hier eingelassen? Da begann das aber erst. Also, und dann habe ich richtig angefangen zu arbeiten. Sommer 2024 minus 7 sind also 2016, 2015 habe ich wahrscheinlich intensiv dran angefangen. Aber ich merkte schon vorher, das wird doch nicht der kleine Roman, wie ich ihn mal 2008 vor Augen hatte. Da, so lange geht das nämlich zurück, dass ich die Idee hatte. Aber ich habe es immer versucht zusammenzuhalten und ich wusste, was rein muss und was nicht rein muss.
Und dieses Gebirge in Kroatien, wo Sie wandern waren, im Velebit mit Edo Popovic zusammen, was ist Ihnen da vor Augen getreten, wo Sie dachten, das muss aber auch rein in das Buch? Was kam da zusammen?
Die Grundidee war immer, die Karl-May-Filme wurden 1962 angefangen zu drehen im Velebit-Gebirge an den Plitvicer Seen und anderswo in Kroatien. Genau 30 Jahre später bricht dann Krieg aus. Und die einstigen Komparsen und Mitarbeiter dieser deutsch-jugoslawischen Filmprojekte bekriegen sich, vertauschen die Filmmunition gegen echte Munition. Das war immer klar. Und dann war ich mit ihm da wandern und er hat das auch parallel für eine kroatische Zeitschrift unsere Wanderung 2013 da ein bisschen aufbereitet und auch online. Und da schrieb ihm plötzlich ein alter Kriegskamerad an, denn Popovic war Kriegsberichterstatter und auch kurzzeitig Soldat in den jugoslawischen Zerfallskriegen, im kroatisch-serbischen Konflikt. Und schrieb ihn ein Soldat an, der mittlerweile im Irak stationiert war für ein kroatisches Kontingent der NATO. Und der meldete sich und es richtete Grüße an mich aus. Meine Tätowierungen würden ihm gefallen und er grüßt aus dem Irak. Und ich sage, was ist denn das für ein Mensch? Ja, mit denen habe ich 1995 bei der Aktion Sturm, als die Serben aus der besetzten Krajina vertrieben wurden, von den kroatischen Einheiten zusammen gedient. Da war der 18, 19 Jahre alt. Und seitdem ist er immer bei der Armee geblieben, weil er nichts anderes als Krieg hat kennengelernt. Und da wusste ich, das wird groß. Das ist doch nicht nur der Wellebit und ein Schäfer und ein Mann, der als Komparse bei Karl May arbeitet. Das zieht seine Fäden. In dem Augenblick wusste ich das.
Und dieser Mann, den Sie gerade ansprechen, die Spur würde ich gerne mal gleich aufnehmen. Also es ist jetzt natürlich völlig unmöglich in dieser Sendung, diesen 1050 Seiten Monolithen von einem Roman hier auszubreiten. Aber vielleicht können wir an ein paar Stellen reinleuchten. Dieser Schäfer, der lebt eben da in dieser Berglandschaft in Kroatien oder damals in Jugoslawien im Velebit. Das ist ein Mann aus Belgrad, der wird immer von den anderen Cowboy genannt. Und ich muss sagen, dieser Cowboy war für mich beim Lesen Ihres Romans eine ziemlich wichtige Figur, ist auch eine relativ klar umrissene Figur im Unterschied zu anderen. Erzählen Sie uns mal von dem Cowboy. Was hat der für eine Vorgeschichte, bevor er da in die Berge kommt?
Er war als Junge, als 12-, 13-jähriger Junge, nach dem Überfall der Deutschen aufs Königreich Jugoslawien 1941, ist er auf Umwegen und abenteuerlichen Wegen zu den Partisanen gekommen, zu den Tito-Partisanen, war dort Meldegänger. Vorher ist seine halbe Familie umgekommen beim Bombenangriff der Deutschen auf Belgrad. Sein Vater taucht später wieder auf wahrscheinlich, aber man weiß es nicht genau, ob es nur eine Fantasie ist. Seine Schwester ist wahrscheinlich tot, aber ich will nicht alles verraten. Mhm. Das ist so die Vorgeschichte dieses Jungen, der nach dem Krieg fällt politisch in Ungnade in den späten 40ern, Anfang der 50er, nach dem Bruch Titos mit Stalin, gerät auf die Gefängnisinsel Goli-Otok und wird 1956 nach dem Ungarnaufstand begnadigt und quasi in einer Art Verbannung in den Velebit nach Kroatien geschickt. Und dort lebt er mit einem stummen oder taubstummen Schäfer zusammen. Und dann kommt irgendwann, verliebt sich dort, also wir erfahren viel über ihn, über seine Vergangenheit. Und dann kommt plötzlich die Karl-May-Filme, da kommen die Deutschen, sind wieder da, heißt es. Und alle denken, ach du Schreck, die Deutschen kommen wieder. Nein, nein, diesmal drehen sie nur romantische Western nach den Romanen eines Fantasten namens Dr. May, den der Junge schon aus seiner Kindheit kennt.
Die Romane hat er schon als Junge gelesen. Und mit dieser Figur des Cowboy erzählen sie von der jugoslawischen Geschichte, also so in Schlaglichtern. Das fängt eigentlich schon im Beginn des 20. Jahrhunderts an mit dem Großvater des Cowboys, dann eben der Zweite Weltkrieg, bis in die Jugoslawienkriege, wo der Cowboy wieder beteiligt ist. Und gleichzeitig ist er aber die Brücke zu den Karl-May-Geschichten des Buches. Welche Rolle hat denn der Cowboy bei der Produktion dieser Karl-May-Filme?
Na, er ist eine Art Komparse, dann arbeitet er auch als Dolmetscher, weil er spricht fließend Deutsch. Sein Vater war Deutschlehrer in Belgrad gewesen, Deutsch- und Geschichtslehrer, was auch noch wichtig sein wird im Roman. Und er wird dann, spricht auch Englisch, kann auch Lex Barker dolmetschen und entwickelt sich auch zu einer Art Stuntman. Also er ist so das Mädchen für alles. Mhm. Er taucht auch mal ein paar Sekunden in den Filmen auf, als mit Langhaarperücke und mal als Bandit. Und später geht er nach Westdeutschland als Gastarbeiter und schreibt dort Groschenromane. Also er kommt durch die Premieren der Filme spült es ihn plötzlich auch in die BRD der 60er, 70er Jahre rein. Und
Sie haben gerade Lex Barker erwähnt, also den werden viele vor Augen haben natürlich, die Filme kennen. Old Shatterhand hat er gespielt in den Winnetou-Filmen, auch Cara Benemsi und Dr. Karl Sterner und anderen Karl-May-Verfilmungen. Und der Cowboy, den wir kennen aus Jugoslawien, der wird so eine Art Freund von diesem Lex Barker, der auch zu einer wichtigen Figur in Ihrem Roman wird. Wovon wollten Sie mit diesem amerikanischen Schauspieler erzählen?
Na, bei mir ist es Lex, da wird auch immer nur groß geschrieben, also L-E-X, L-E-X wie das Gesetz quasi. Ist fast eine mythologische Figur. Er taucht auch nach seinem Tod immer wieder auf, so wie in dem Roman ja auch die Toten im Prinzip jederzeit wiederkehren können. Und er hat auch im Krieg gedient. Er war 1943 in Italien, Nordafrika aktiv als Soldat der US Army, wurde schwer verwundet. Und er ist auch eine Figur des Krieges. Er kommt aus den Kriegen und wir sehen ihn auch 1973 in New York, wie er plötzlich mit den Veteranen des Vietnamkriegs konfrontiert wird. Aber er ist eigentlich eine mythologische Figur. Er trifft sich mit Marschall Tito auch in einem Kapitel, was eigentlich eher wie so aus der Totenwelt berichtet. Man sieht ihn auf Friedhöfen die ganze Zeit. Also er ist quasi in die Dunkelheit des Krieges gefallen, beziehungsweise ist die in seinen Kopf gefallen, denn er hat eine Silberplatte im Kopf, hat eine offene Schädelwunde gehabt und hat sich da eigentlich nie davon erholt. Aber er taucht auch nach seinem Tod immer wieder auf. Er geistert so durch den Roman mal als reale Figur, als wirklicher Schauspieler, den es ja natürlich gab, mal aber auch als eine Art Mythos.
Dann haben wir ein kleines Stück dieses riesigen Netzes beschrieben, was Sie da ausgeworfen haben in diesem Roman. Und ein Gravitationszentrum des Ganzen ist eben Karl May, der bei Ihnen immer als Dr. May auftaucht. Jetzt hat sich ja Karl May seinen Doktortitel, also der wirkliche Karl May seinen Doktortitel, tatsächlich nur ausgedacht oder zugeschrieben, behauptet, er hätte so einen Ehrendoktor bekommen. Bei Ihnen heißt er immer Dr. May. Warum das?
Ja, erstens ist das natürlich ist für mich ein Signal, hier begeben wir uns doch in eine andere Welt. Es ist nicht der 1:1 Karl May der Realität. Ich habe auch den Anspruch, dass man Karl May überhaupt nicht zu kennen braucht, wenn man den Roman liest. Also es muss sich aus der Lektüre erschließen, dass wir hier einen Phantasten haben. Bei mir heißt er auch der Weltreisende und ein weltberühmter Reisender und Schriftsteller, der vielleicht wirklich im Orient gewesen ist. Oder andere Sachen, in Amerika ja, im Orient nein. Also hier geht es auch um Dichtung und Wahrheit und welche Projektion von Wirklichkeit man vertrauen kann. Und den Doktortitel hat er natürlich nie gehabt. Nichtsdestotrotz ist er ein Doktor und auch ist er bei mir auch nicht nur Fantast, sondern am Ende auch so eine Art Friedensstifter, weil er die naive Idee hat, dass Indianer und rote, gelbe, schwarze Menschen, wie es damals noch gesagt wurde, in Frieden zusammenleben können. Mhm. Das geistert ja auch so als seine Vision, die natürlich aber scheitert im 20. Jahrhundert und eigentlich auch immer gescheitert ist durch den Roman.
Der Schriftsteller Clemens Meyer ist zu Gast hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur mit seinem neuen Roman Die Projektoren. Gerade vor 2 Tagen ist dieses Buch erschienen mit 1050 Seiten im S. Fischer Verlag. Wir haben ja gerade über Karl May geredet, beziehungsweise Dr. May in Ihrem Roman, der da so eine unsichere Existenz ist oder eine unklare Figur. Und ich muss sagen, Ihr Buch zu lesen, das ist eine ganz eigene Erfahrung gewesen für mich, weil der Text sich immer fort so hin und her bewegt zwischen, auch in einzelnen Absätzen, zwischen verschiedenen Zeiten, verschiedenen Wirklichkeiten. Man ist in Gegenwart, Traum, Erinnerung, Fantasie. So, ich hatte immer das Gefühl, ich folge jetzt nicht einer Erzählung, sondern ich bin wie in so einem großen Bewusstsein, wo mich Gesprächsfetzen anwehen, dann kommt ein Stück von einem Traum um die Ecke, ein Moment aus einer Erinnerung. Da ist so ganz Verschiedenes immer gleichzeitig anwesend, fand ich beim Lesen Ihres Romans. War das ein Effekt, den Sie erreichen wollten mit Ihrer Art zu erzählen?
Das hat sich so ergeben und das hängt natürlich immer von den Kapiteln ab. Ich habe also 14 Kapitel komponiert plus 3 Vorwürde oder eine Ouvertüre, eine dreigeteilt, und dann geht es eigentlich mit dem ersten Kapitel los und dann gibt es Kapitel, die sind 150 Seiten lang, die sind natürlich zumindest partiell eher episch und folgen auch mal länger einer Figur. Mhm. Aber natürlich sind die Brüche immer da. Also es geht ja um Krieg, es geht um Dramata und es geht auch um die Frage, was ist wahr, was sind vielleicht Fake News und was ist Traum. Und da muss man natürlich den Bewusstseinsströmen folgen. Aber ich würde das jetzt nicht ausschließlich als einen einzigen Bewusstseinsstrom bezeichnen. Dafür gibt es dann eben manche Kapitel, die sind dann eher straight, sage ich mal, geradeaus erzählt. Und dann gibt es wieder andere, die in Gesprächsform sind. Oder dann haben wir wieder ein ganz langes 180 Seiten, wo ich dann plötzlich in der Kindheit eines Neonazis im Osten bin, der später, wie sich herausstellt, eine wichtige Rolle spielt. Und sein Freund ist wahrscheinlich der Sohn des Cowboys, den er in Westdeutschland gezeugt hat. Und so weiter. Also es geht natürlich nur auch mit großen Blöcken und man kann es ja nicht so machen, dass alles ineinander fließt. Man muss auch ab und zu mal eine Grenzlinie setzen und das sind dann eben die 14 Kapitel, die beginnen und die enden.
Und dieser Junge, den Sie gerade ansprechen, also der Roman spielt ja zum großen Teil in Jugoslawien, zum Teil auch in den USA, zum Teil in Westdeutschland, im Irak später auch, aber eben zu einem großen Teil dann auch wieder in Leipzig. Da geht es um diesen Jungen, um Georg, der ist vielleicht so Jahrgang 1970, würde ich denken. Welche Rolle spielt der denn für den Roman, dieser Junge aus Leipzig?
Er liest als Kind auch Dr. May. Und als es im Osten eigentlich noch gar nicht erschienen ist, denn die Karl-May-Romane erschienen erst Mitte, Anfang der 80er Jahre, auch die Kinofilme kamen paradoxerweise erst Anfang der 80er Jahre in die Kinos. Und er ist aber während dieser Zeit schon, gerät er an die Fänge einer Neonazi-Clique, reist mit seinen Eltern dann später in den Westen aus in Mitte der 80er und dort vertieft sich das noch. Da gerät er an einen Mann namens Franco Nemo, wahrscheinlich der Sohn des Cowboys, aber das ist eine eigene Geschichte auch nochmal, wie sich das klärt. Und die marschieren dann 1991 in die jugoslawischen Zerfallskriege nach Kroatien, weil sie denken, da müssen sie gegen das Serbentum, gegen die Slawen kämpfen. Hier entscheidet sich's. Und also das ist eben ein Erzählstrang, der eben auch die Gegenwart und die Vergangenheit miteinander verbindet.
Dieser Georg, der kämpft dann bei so einer neofaschistischen kroatischen Truppe gegen die Serben. Bei diesem Teil Ihrer Erzählung, wie stark haben Sie sich da orientiert an den realen Kriegsereignissen?
Es gab das vereinzelt, dass es Söldner gab, rechtsgerichtete faschistische Söldner, die teilweise eben auch ungefragt in diese kroatischen Konflikt eingegriffen haben. Und natürlich ist vieles davon fiktional, aber ich habe mich über Jahre auch mit den Biografien solcher Söldner beschäftigt oder solcher militanten Faschisten, Neonazis beschäftigt und habe auch viel über den Kriegsverlauf, meist auf Englisch gelesen. Da kann man hunderte Seiten, es gibt zum Beispiel ein ganzes Dossier von der CIA über die Jugoslawienkriege auf Englisch. Das habe ich alles gelesen und habe mich damit beschäftigt, war auch dort vor Ort. Aber am Ende ist es natürlich trotzdem Fiktion. In Vukovar, was bei mir nur die Stadt V heißt, waren sicher keine Neofaschisten im Untergrund aktiv, wie das bei mir geschildert wird. Also man weiß auch, also es ist eben nicht umsonst, steht als Motto vor dem Roman, ich bin ein Hakawati, ein Märchenerzähler, Dr. Mai. Also auch, ich kann nicht nur realistisch von diesen Kriegen erzählen. Ich brauche immer eine Brechung.
Es ist aber dennoch ein Antikriegsroman, das Buch, eben keine realistische Kriegserzählung, wie das andere Antikriegsromane sind. Jetzt, als Sie an diesem Buch geschrieben haben, über die lange Kette von Kriegen in Europa und eben mit diesem neuen Krieg der 90er Jahre, hat ja wieder ein Krieg in Europa begonnen mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Hat das dann auch hineingewirkt in Ihr Schreiben?
Da war ich mittendrin schon. Und das hat mich natürlich auch tief getroffen und fühlte mich auch erinnert eben an diese, dann wurde immer gesagt, der erste innereuropäische Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich dachte, Moment, wir hatten doch schon die furchtbaren Jugoslawienkriege mit Hunderttausenden Opfern, ja, über Jahre. Und aber diese Aggression Russlands gegen den slawischen Nachbarn, das hat mich natürlich erschüttert und es hat sich auch bedingt in diesem Roman niedergeschlagen, aber ich habe da jetzt nicht irgendwie gedacht, ich müsste jetzt da noch was konzipieren, was jetzt bis in diesen Krieg führt. Aber es gibt Spuren. Wenn man genau hinschaut, gibt es Spuren. Es gibt zum Beispiel die Stadt Z, also Zwickau. Und dann wird erwähnt, dass eben das Z, oder es gibt, Z heißt auf Griechisch sie, also die er lebt. Und das Z wird ja in Russland mittlerweile in einem ganz anderen Kontext genutzt im Krieg. Und also solche kleinen Spuren gibt es da. Aber ansonsten endet der Roman ungefähr im Jahr 2015.
Am Ende Ihres Romans stehen Quellenangaben. Da geben Sie dann an, aus welchen Texten Sie Zitate hineingenommen haben in Ihren Roman. Das sind viele Autoren und einige auch, die in der Region zu Hause sind, aus der Sie vor allem erzählen. Sie haben schon Edo Popovic erzählt, Ivo Andritsch, Alexander Tischmer erwähnen Sie da in den Quellenangaben. Diese jugoslawischen Autoren, haben die eine besondere Rolle gespielt fürs Schreiben dieses Buches?
Absolut, also Ivo Andritsch, Brücke über die Drina oder Wesire und Konsuln, also diese Art des ausufernden Erzählens, wo auch im Prinzip bei ihm gibt es gar keine zentrale Hauptfiguren. Das wechselt auch permanent. Dann gibt es eine, der bleibt länger, einer verschwindet wieder. Und Tischmar mit seinen Novisat-Geschichten, das ist natürlich Weltliteratur, sehr beeinflusst hat mich auch einer, der auch hinten auftaucht, Bora Čosić mit Die Tutoren, wie man hört es vielleicht schon, Die Tutoren, Die Projektoren, also und aber was natürlich nicht drin steht, ist hinten in den Quellen, also die ganzen Sachbücher, die ich über 10 Jahre ungefähr gelesen und ausgewertet habe. Das sollte dann auch nicht sein. Dort tauchen nur tatsächlich Autoren auf, wo ich ganze Passagen rausgenommen habe und in den Roman eingeflochten habe.
Die Projektoren, Sie haben den Titel jetzt nochmal genannt und vorhin waren wir schon mal kurz bei dem Thema. Also die Projektoren, das sind einerseits eben diese technischen Apparate, mit denen Kino, der Film auf die Leinwand projiziert wird. Bei Ihnen ist das aber auch, ja, was eigentlich? Sind das auch die Autoren, die ihre Bilder von der Welt auf die Welt oder in andere Bewusstseine hineinprojizieren?
Das sind auf jeden Fall auch wahrscheinlich Personen. Da tauchen immer mal wieder welche auf. Ein gewisser Dr. Sternau, der sich dann später Sterner nennt und ein Herausgeber eines ominösen, kompaktähnlichen Magazins ist, was also, er jetzt gerade verboten und dann wieder. Also das sind Leute, die ihre Projektion nutzen, um Lug und Trug zu verbreiten auch. Das ist eine Art böse Macht, die immer wieder auftaucht im Roman und auch zum Beispiel eingreifen, wenn Georg und Franco Nemo sich dabei sind, sich zu Neonazis zu entwickeln, wird das dort noch beschleunigt. Da tauchen die auf und träufeln da ihr Gift noch rein. Ja, also das sind auf jeden Fall auch Figuren, die gewisse Projekte vorantreiben, aber auch wie aus einer Gegenwelt kommen.
Schon im Titel ganz verschiedene Bedeutungen. Im Titel des neuen Romans von Clemens Meyer im S. Fischer Verlag in dieser Woche erschienen. 1048 Seiten hat der Roman, offiziell 36 € ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In diesem Roman geht es um die Selbstfindung einer jungen Frau zwischen städtischer Kultur auf der einen Seite und dem Landleben in Haiti auf der anderen Seite. Das schreibt der Manesse Verlag zu dem Buch Wiedersehen in Fond de Nègre von Marie Vieux-Chauvet. Und die Kritikerin Dina Netz hat dieses Buch für uns gelesen. Guten Tag, seien Sie willkommen, Frau Netz.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Lassen Sie uns zuerst mal über die Autorin reden, Marie Vieux-Chauvet. Deren Bücher werden gerade erstmals ins Deutsche übersetzt. Man kennt die Autorin also bei uns noch gar nicht. Wer war denn Marie Vieux-Chauvet?
Ja, ihre Romane gelten heute als moderne Klassiker der haitianischen Literatur und deswegen ist es wirklich, wirklich gut, dass der Manesse Verlag sie jetzt endlich auf Deutsch herausbringt. Marie Vieux-Chauvet lebte in Port-au-Prince, Haitis Hauptstadt, schrieb zuerst fürs Theater. 1954 erschien dann der erste Roman, Töchter Haitis, ist inzwischen auch auf Deutsch erschienen. Und ihre Bücher, die oft die Zustände in Haiti kritisieren, die missfielen dann aber dem Diktator damals François Duvalier. Und Marie Vieux-Chauvet musste in die USA fliehen. Dort lebte sie bis zu ihrem Tod 1973. Und ihre Themen waren die gesellschaftliche und politische Situation in Haiti zu verschiedenen Zeiten.
Jetzt sagt der Verlag ja aber, in diesem Roman soll es um die Selbstfindung einer jungen Frau gehen, habe ich zitiert. Wer ist denn diese junge Frau?
Marie-Ange ist diese junge Frau, eine emblematische Figur. Die trägt ja schon die Jungfrau Maria und einen Engel in ihrem Namen. Die ist bei ihrer Mutter in Port-au-Prince aufgewachsen. Nun will sich die Mutter aber eine Stelle im Ausland besorgen. Und für den Übergang wird Marie-Ange deshalb zur Großmutter geschickt. Die wohnt in einem Bergdorf oberhalb des Städtchens Fond des Nègres, daher der Titel. Und die Mutter hat Marie-Ange anvertraut, die Großmutter sei wohlhabend. Doch als das Mädchen in dem Dorf ankommt, da sieht sie sich mit bitterer Armut konfrontiert. Die Großmutter lebt in einer ärmlichen Hütte mit nur einer Matte auf dem Boden. Die Kinder laufen ohne oder mit abgerissener Kleidung rum. Armut im Endstadium, diagnostiziert Marie-Ange. Und in dieser Lage muss sich dann die junge Frau zurechtfinden, zumal irgendwann klar wird, dass sie in dem Dorf bleiben muss.
Also Riesenkontrast zu dem Leben, das sie kennt aus der Stadt wahrscheinlich.
Kulturschock,
ne?
Genau.
Ja. Und was widerfährt ihr da? Was prägt dann auch die Erzählung in dem Roman mit dem, was sie in dem Dorf erlebt?
Das ist so eine klaustrophobische Atmosphäre, die da beschrieben wird, denn alle Bewohnerinnen und Bewohner sind auf Gedeih und Verderb mit diesem Dorf verbunden, versuchen irgendwie zu überleben. Manche greifen dabei auf Mittel wie Diebstahl oder sogar Mord zurück. Marie Vieux-Chauvet hat dabei vor allem das Schicksal der Frauen im Auge, die von den Entscheidungen der Männer abhängen. Patriarchale Strukturen sind ohnehin ein Thema aller ihrer Bücher. Aber das Spannende an diesem Roman ist, dass Marie Vieux-Chauvet nicht simplifiziert. Es gibt da keine Heldinnen in diesem Buch und keine Teufel. Alle Figuren sind ambivalent, kochen ihr eigenes Süppchen. Selbst diese Marie-Ange, auf die viele Männer ein Auge geworfen haben, lernt mit der Zeit, ihre weiblichen Reize für ihre Zwecke zu nutzen. Interessant ist auch der differenzierte Blick auf die Armut, denn die ist zum Teil selbst verschuldet. Die Bauern haben die Bäume gerodet, die früher um das Dorf herum wuchsen. Und jetzt kommt es dadurch zu Bodenerosion, sie können nichts mehr anpflanzen. Der Dorfobere, der Papa, wie sie ihn nennen, der versucht nun, die Bauern zu überzeugen, wieder aufzuforsten. Und das ist so die schillerndste Figur. Ein Mann, der einerseits tief im Voodoo verankert ist, der seine Machtposition schamlos ausnutzt, der aber zugleich etwas von Landwirtschaft versteht und dem Dorf zu einer Perspektive verhelfen will.
Und haben Sie dieses Buch jetzt vor allem gelesen als Buch eben über die Situation der Landbevölkerung in Haiti in dieser Zeit? Oder was stand da bei Ihnen im Vordergrund beim Lesen?
Ja, tatsächlich war wohl die Situation der Landbevölkerung ein Thema, das für die haitianische Literatur damals, also in den 60er Jahren, ziemlich neu war. Literatur verfassten halt wohlhabende Städter, die verstanden nichts vom Landleben. Und Marie Vieux-Chauvet schreibt selbst in ihrem ganz kurzen Vorwort, ihr Roman sei ein Warnruf. Sie wolle aufmerksam machen auf solche, Zitat, vergessenen Winkel, in denen mangelnde Bildung und Aberglaube herrschen. Zugleich hat ihr Roman aber auch diesen ökokritischen Aspekt, in dem sie eben die Naturzerstörung in Haiti anprangert und als Grund für die Armut aufzeigt. Insofern ist der Roman 1960, als er erschien, ganz sicher aufklärerisch gewesen, aber er erzählt halt auch von ökonomischen und ökologischen Problemen, die bis heute aktuell sind und das ja nicht nur auf Haiti.
Und wie Sie vom Vorwort erzählt haben, da hat die Autorin ja eine klare politische Botschaft ihres Romans eigentlich formuliert, aber wie Sie vorher beschrieben haben, wie sie erzählt in dem Roman, ist das jetzt offenbar kein platter politischer Roman, oder?
Man kann, glaube ich, alle Romane von Marie Vieux-Chauvet, soweit ich sie bisher kenne, als engagierte Literatur beschreiben. Auch diesen Wiedersehen in Fond des Nègres. Aber sie hämmert eben ihre Botschaft den Lesenden nicht ein, sondern die vermittelt sich, während man einen hochspannenden Roman liest. Also da sind zum einen eben diese schillernden Figuren, die man zu durchschauen versucht. Marie Vieux-Chauvet erzählt zwar überwiegend aus der Perspektive ihrer Hauptfigur Marie-Ange, aber die Erzählstimme wendet sich auch immer wieder mal anderen Figuren zu, dem Papa, also diesem Dorfoberhaupt oder einigen der Kinder. So kommt man verschiedenen Figuren nahe. Und das erleichtert die Autorin noch dadurch, dass sie sehr dialogisch schreibt. Die Äußerungen der Figuren werden also nicht kommentiert. In den erzählenden Passagen dann zeigt Vieux-Chauvet das Leben auf den Berg in sehr expressiven Bildern. Also ich finde, Wiedersehen in Fond des Nègres bringt uns sehr empathisch und literarisch sehr gelungen eine zunächst mal fremde Welt nahe, die sich dann aber als einfach nur allgemein menschlich herausstellt.
Dina Netz, jetzt hat uns hier jemand zugehört in nächster Nähe, den ich als großen, geradezu besessenen Leser kenne, der Autor Clemens Meyer. Nämlich, Herr Meyer, ich muss zugeben, dass ich noch nie ein Buch aus Haiti gelesen habe. Wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie in Ihrer Erinnerung kramen?
Das ist, höre ich jetzt auch das erste Mal. Es klingt sehr gut. Ich habe mal einen haitianischen Autoren kennengelernt und habe was von ihm auf Englisch gelesen. Also ich traf den in Italien, aber ich habe seinen Namen vergessen jetzt. gilt da auch so als eine Art Klassiker. Es ist so um die 70 oder so. Ich habe seinen Namen vergessen. Aber das klingt sehr interessant. Das werde ich vielleicht lesen.
Jetzt haben wir eine Klassikerin kennengelernt. Marie Vieux-Chauvet, Wiedersehen im Fond des Nègres, hat uns Dina Netz vorgestellt. Das Buch wurde übersetzt aus dem Französischen von Nathalie Lemmens, ist im Manesse Verlag erschienen mit 240 Seiten. Frau Netz, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Neue Krimis.
Wir haben Clemens Meyer zu Gast. Und Herr Meyer, jetzt geht es hier bei uns um Kriminalromane, nämlich um unsere Krimi-Bestenliste. Sie haben ja verschiedene Erfahrungen mit Krimis. Sie haben Drehbücher geschrieben für einen Fernsehtatort im Ersten, auch zusammen mit dem Regisseur Thomas Stuber für zwei Krimis aus der Reihe Polizeiruf 110. Und ich habe gehört, dass Sie dass Krimis eine Ihrer großen Leseleidenschaften sind, ja?
Eine Zeit lang habe ich viel Krimis gelesen, aber eher auch so die Klassiker, sei es Kommissar Maigret oder Philipp Marlowe, aber auch ein paar neue Sachen. Wallander habe ich auch, alle Wallanders gelesen.
Alle Wallanders. Und das heißt, die Klassiker sind eher so die Art Krimis, die Sie am meisten schätzen?
Na, ich gucke auch mal, was es Neues gibt, aber es ist eine Zeitfrage. Also ich kann jetzt nicht noch viel Literatur lesen und dann auch nebenher noch mich so ums Krimi-Genre kümmern. Aber wenn mal was rausragt oder mir jemand was empfiehlt, dann kaufe ich mir das auch und lese das auch.
Jetzt haben wir eine Empfehlung für Sie mit einem neuen Krimi von Lisa Sandlin. Die kommt aus Texas. Ein Job für Delfa, so hieß ihr erster Kriminalroman, wurde sehr gefeiert von der Krimikritik. Diese Delfa ist eine sehr, sehr taffe Privatdetektivin, die ermittelt Anfang der 70er Jahre in Texas. Und jetzt steht auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste der dritte Band der Delfa-Reihe von Lisa Sandlin. Der Auftrag der Zwillinge heißt das Buch. Und mein Kollege Koya Mensing, der gehört zu unserer Krimi-Besten-Jury, der sagt hier, warum er Lisa Sandlin seine Stimme gegeben hat.
Neue Krimis.
Es ist Dezember 1973 und für Delpha Wade wird es das erste Weihnachten nach langer Zeit sein, das sie in Freiheit verbringt und nicht im Gefängnis. Und es sieht fast so aus, als ob sie langsam in so ein normales Leben zurückkehren darf. Doch als sie da in ihrem kleinen Pensionszimmer sitzt und gerade ihren künstlichen Weihnachtsbaum aus der Pappschachtel holen will, da klopft dann plötzlich die Vergangenheit an die Tür. Eine ehemalige Mitinsassin bittet Delpha um Hilfe. Ihre Zwillingsschwester, die Delpha auch kennt und die immer noch im Gefängnis einsitzt, ist schwer krank. Sie wird in ihrer Zelle anscheinend langsam vergiftet. Der Auftrag der Zwillinge ist bereits der dritte Teil der Delpha-Wade-Reihe. Aber Lisa Sandlin lässt sich nicht hetzen und tastet sich so in kleinen chronologischen Schritten erst einmal weiter durch das Jahr 1973. Politisch ist das ein katastrophales Jahr. Die Watergate-Affäre, das zähe Ende des Vietnamkriegs, der anhaltende Rassismus. Das ist der Hintergrund, vor dem Lisa Sandlin ihren aktuellen Fall inszeniert, der in einen weiteren politischen Abgrund führt. In Der Auftrag der Zwillinge geht es um medizinische Experimente, die in texanischen Haftanstalten an Häftlingen durchgeführt werden. Das klingt alles natürlich ziemlich düster, aber das, was Lisa Sandlin am meisten interessiert und was ihre Krimis für mich so unglaublich sympathisch macht, das sind die Geschichten der einfachen Menschen und die brutalen Brüche in ihren Biografien, von denen sie erzählt. Also Delphas Partner Tom Phelan zum Beispiel, der immer noch von seinen Einsätzen in Vietnam träumt, aber nicht darüber sprechen kann. Oder diese beiden Zwillingsschwestern, die im Dust Bowl aufgewachsen sind und deren ganzes Leben mit diesem Staub der mörderischen Dürrekatastrophe der 30er Jahre bedeckt ist. Und natürlich Delpha Wade selbst, die ihre vermeintlich befleckte Vergangenheit als Gefängnisinsassin mühevoll vor anderen zu verbergen versucht. Und dass sich für sie hier zuletzt eine ganz einfache, ja, normale Freundschaft mit einer anderen Frau abzeichnet, das würde in jedem anderen Krimi reichlich unspektakulär wirken. In Lisa Sandlins Der Auftrag der Zwillinge ist das ganz anders. Da läuft in diesen Momenten mit einem Mal so eine Art utopische Wärmepumpe an, die auch weit über das Ende des Buches hinaus jede Menge emotionale Energie liefert.
Der Auftrag der Zwillinge, das neue Buch von Lisa Sandlin aus ihrer Ein Fall für Delpha Wade-Reihe. Das steht auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen in der Übersetzung von Andrea Stumpf. Und unsere ganze Krimi-Bestenliste, die finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Die Projektoren, dieser neue Roman von Clemens Meyer, ist in dieser Woche erschienen und der Schriftsteller ist in dieser Stunde zu Gast hier in der Lesart. Herr Meyer, 7-8 Jahre Arbeit an diesem Buch. Wie haben Sie das eigentlich finanziell überlebt, wenn ich das fragen darf? So viel Vorschuss kann Ihnen der S. Fischer Verlag ja gar nicht gezahlt haben, dass Sie da 8 Jahre von leben konnten, oder?
Nee, der Vorschuss ist 2014 schon geflossen und dann habe ich dafür Finanzamtsschulden bezahlt, habe damit aber auch wieder neue angehäuft. Also es war gerade während Corona hart. Ich habe dann eine kleine Unterstützung von Bekannten bekommen, also eine private Corona-Hilfe. Dann habe ich in Sachsen mir Corona-Geld geholt. Dann habe ich einen Polizeiruf geschrieben, da kam ein bisschen Geld. Dann wurde die Projektoren abgelehnt vom Deutschen Literaturfonds. Also habe ich eine Förderung eingereicht, habe ich nicht bekommen. War ein schwerer Schlag, muss ich so sagen. 2020, 2021 dachte ich, vielleicht ist es ja doch alles irgendwie nichts. Naja, dann hat man aber das wieder als Ansporn genommen, gesagt, das ist alles egal. Du machst das jetzt weiter. Du machst es jetzt weiter, immer weiter, immer weiter. Und egal, ob du nur pleite bist am Ende oder nicht. Und dann kamen immer mal klar kleine Aufträge und dem Fischer Verlag bin ich sehr dankbar. Da konnte ich auch immer dann wieder anrufen und sagen, Mensch, aber natürlich, das muss zu Ende geschrieben und es muss verkauft werden.
Und das ist jetzt eben so ein Großroman geworden mit über 1000 Seiten. Ich habe, als ich es gelesen habe, auch an meine anderen Zeiten mit solchen großen Büchern gedacht. Zum Beispiel an die, ich habe mich mal wochenlang zurückgezogen und Peter Weiß, die Ästhetik des Widerstands gelesen. Oder von Döblin, seine November-Tetralogie, Alfred Döblin. Haben Sie auch eine Liebe zu solchen Großromanen?
Nicht unbedingt, aber Ulysses zum Beispiel ist für mich ein Lebensroman, wo ich immer wieder reinschaue und mich immer wieder dran erfreue. Oder auch Hundejahre von Günter Grass, auch 800 Seiten oder sowas, erfreue ich mich auch immer wieder dran. Aber überhaupt nicht. Also es ist ja keine Frage der Länge, ne? Sondern auch der Technik, ja, und wie es gemacht ist. Und ich hatte das nicht vor. Der Roman hat natürlich irgendwann ein Eigenleben entwickelt. Und wenn die Figuren dann eben noch diese Linien lang gegangen sind und ich daran lang erzählen musste, dann ist es natürlich immer mehr geworden. Aber ich hatte es jetzt nicht auf dem Schirm. Ich schreibe an meinem Laptop und da steht jetzt nicht drauf, oh, jetzt haben wir 800 Romanseiten. Da sehe ich, naja, wir haben jetzt 400 Wörtseiten voll. Wie viel werden das wohl im Roman sein? Keine Ahnung. Ja.
Und am Ende, Ihrer Erfahrung als Schriftsteller.
Ich habe ein bisschen zu niedrig kalkuliert. Also wir waren alle überrascht, dass es so viel sind. Wir haben es hart lektoriert. Wir haben 10 Tage ununterbrochen bei S. Fischer im Thomas-Mann-Raum gesessen. Und in
hat
Frankfurt.
Hat auch längere Romane geschrieben.
Hat auch längere Zauberberg, auch einer meiner großen Lebensromane. Also Wahnsinn, ja. Mhm. Aber es war nie das Ziel, aber so, der Verlag, mein Lektor, ich und alle Beteiligten haben gesagt, es geht nicht anders. Wir können jetzt mal 60, 70 Seiten auf die Länge des Romans beim Lektorat fallen dann mal raus. Es wird dann gerafft und hier mal eine Seite, da mal eine Seite. Aber am Ende sind es trotzdem 1000 Seiten. Ja. Und da muss man eben auch sagen, ja, es ist anachronistisch. Und das hat es ja immer schon gegeben. Also ich finde, es ist auch ein Plädoyer fürs Lesen. Also ich erwarte ich einfach auch zu viel von den Leuten und denke, naja, Mensch, sind 1000 Seiten, aber es kann ja auch Spaß machen. Es ist eine Herausforderung, aber Herausforderungen können ja auch Spaß machen. Ja.
Und wenn man da so viel reingibt, wie Sie es jetzt beschrieben haben, auch mit Ihren finanziellen Nöten und so viel Lebenszeit und so viel Arbeit, wie haben Sie da dem Erscheinen des Buches dann in dieser Woche entgegengeschaut? Hatten Sie da so ein bisschen weiche Knie dann auch?
Ja, man guckt natürlich, wann kommen die ersten Rezensionen. Ja, also, aber es zog sich quasi schon so durchs ganze Frühjahr, durch den Frühsommer, dann hatte ich bei S. Fischer eine kleine Präsentation schon mit Buchhändlern und ein paar Journalisten. Dann war der Spiegel mal da und also es wurde immer so Schritt für Schritt und dann war plötzlich der Erscheinungstermin ran und irgendwie habe ich es jetzt erst realisiert so in den letzten Tagen und Wochen, dass es jetzt weg ist, das Buch, dass ich es jetzt nicht mehr in der Hand habe, dass jetzt die Leute es rezensieren, dass die Leser kommen und es mir an den Kopf schmeißen vielleicht und lieber nicht, weil das wiegt über ein Kilo, das Buch. Also ja, jetzt muss das Buch seinen Weg gehen und ich muss irgendwie versuchen, das mit einer gewissen Coolness zu behandeln, sonst wirst du verrückt. Und das bin ich schon genug gewesen in den 7, 8 Jahren. Da war ich schon am Rande des Irrsinns. Das möchte ich jetzt nicht mehr.
Wobei Sie das Buch ja auch noch begleiten. Sie haben jetzt eine Menge Lesetermine, Lesungstermine mit diesem Roman, was ja dann auch wieder eine besondere Herausforderung ist, wenn Sie so 1,5 Stunden haben an einem Abend, um Leuten dieses Buch nahezubringen. Das ist ja auch nicht einfach bei einem Buch dieses Umfangs, oder? Wie schauen Sie da drauf?
Nee, da braucht man dann einen guten Gesprächspartner, wie Sie jetzt zum Beispiel, wo man ein bisschen diskutiert und dann, weil ich kann nicht alles, also klar, dann gucke ich, dass ich irgendwo ein paar Kapitel raussuche, 3 Lesestellen, wo ich sage, ja, hier wird vielleicht die Komplexität, aber auch das Epische sichtbar, hier vielleicht auch, das sind ja auch viele skurrile und schwarzhumorige Stellen und muss natürlich immer auch ein bisschen was selber erzählen, also ja, also aber es ist natürlich auch gut, ich kann aus dem Vollen schöpfen. Also was mache ich mir eigentlich Sorgen? Ich brauche ja nur drin rumblättern und sagen, Mensch, hier ist eine tolle Stelle, hier ist eine schöne Stelle, das könnte interessant sein. Es sind ja 1000 Seiten, man muss sie nutzen.
Wir sind jetzt fast am Ende. Ich würde Sie gerne noch nach einer anderen Sache fragen. Sie hatten Ihre Buchpremiere jetzt am Mittwoch, am Tag, als das Buch rauskam, in Ihrer Stadt Leipzig. In Ihrem Bundesland in Sachsen wird ja am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Jetzt haben Sie diesen Roman im Kopf, in dem es auch um Rechtsextreme aus Sachsen geht. Ihre Figur hat dann in Sachsen und in Westdeutschland gelebt. Wie schauen Sie jetzt diesem Sonntag entgegen?
Hoffnungsvoll natürlich, ja. Also ich bin natürlich trotzdem, trifft mich das alles. Und ich habe auch gesagt, man hat diverse Anfragen bekommen, ob ich was schreiben könnte über die Wahl. Ich sage, nein, mache ich nicht. Der Roman ist da. Da sollen die Leute lieber das lesen. Und da wird auch der Frage nachgegangen, wie kann es dazu kommen, dass zum Beispiel sowas wie das Kompaktmagazin entsteht und so weiter. Und aber ich bin, bei mir ist so eine Mischung aus Ratlosigkeit und Hoffnungswillen, ja. Denn ich glaube, dass wir in Sachsen eine Regierung zusammenkriegen. In Thüringen wird es schon schwieriger. Aber abwarten, ja. Die Lage ist nicht so gut, ja. Also, aber was will man machen? Es muss ja irgendwie weitergehen. Ich habe die Leute noch nicht aufgegeben.
Hoffnungswillen ist ein schönes Wort, das Sie uns hier noch mitgegeben haben. Clemens Meyer war zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur mit seinem neuen großen Roman Die Projektoren im S. Fischer Verlag. Ist er erschienen? Haben Sie vielen Dank für diese Stunde.
Ich danke Ihnen.